Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Und weil ich heute einen Experten aus dem Thema Supply Chain Management hier habe, habe ich mir auch noch ein bisschen Verstärkung geholt vom Flo Ostendarp. Der ist bei uns, wie viele wissen, Leiter oder Head of Supply Chain. Und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Thorsten Becker. Er ist an der SRH University of Applied Science in Berlin und ist da Studiengangsleiter fürs Masterprogramm Supply Chain Management. Und jetzt haben wir den Namen Supply Chain oft gehört, können wir gleich mal in die Fachfrage einsteigen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Wir sind über einen gemeinsamen Kontakt zusammengekommen und dann haben wir gleich die Chance genutzt, haben gesagt, Mensch, jetzt schauen wir mal, wenn Sie die Chance haben, bei uns in Dachau vorbeizukommen, dann wollen wir Sie mal durchführen und wollen mal gucken, was so Ihre Themen sind, die Sie denken, wenn Sie hier die Sachen sehen, die wir so machen. Bevor wir einsteigen, sage ich mal ein bisschen Richtung Ludwig Meister, was sind denn eigentlich die aktuellen Themen, mit denen Sie sich in dem Studiengang oder in dem Programm beschäftigen? Was sind die Big Topics?
Für mich ist das größte Topic, dass das Thema Supply Chain bis heute missverstanden ist. Die meisten Leute haben das, was sie bisher gemacht haben, einfach mal kurz Supply Chain genannt und alles so gelassen wie bisher. Für mich ist das Thema Supply Chain tatsächlich eine Kundenorientierung. Was will der Kunde? Wie kann ich mich optimal aufstellen, dass der Kunde die Leistungen kriegt? Häufig ist die interne Sache. Das hat schon immer 4 Wochen gedauert. Der Kunde muss sich so lange gedulden. Das ist halt so. Das können wir nicht ändern. Und eine Supply Chain-Einstellung für mich ist eine ganz andere Betrachtung. Was will der Kunde? Wie kann ich den Kunden zufrieden sein? Sie hatten vorhin gesagt, die User Experience fängt beim Einkauf an. Im Prinzip ist die Frage, bin ich im richtigen Markt unterwegs? Was sind die Marktanforderungen? Wie kann ich mich darin aufstellen? Ich kenne einen Markt, wo der Hauptwettbewerber, der Mercedes, Lieferzeiten von 12 Wochen hat. Und viele der Kunden können damit nicht umgehen, weil sie innerhalb von 4 Wochen liefern müssen. Das heißt, sie können sich gar nicht die Produkte aufs Lager legen, weil das A-Komponenten sind und das entsprechend nicht hingehen. Deshalb gibt es Wettbewerber, die einfach nur deshalb im Markt existieren, weil sie schneller liefern können als dieser Wettbewerber. Und die meisten Unternehmen sind sehr stark darauf ausgerichtet zu sagen, ja, wir sind Anbieter und nicht wir sind Kundendienstleister. Und diese Dienstleistungsdenke, die fehlt in der Supply Chain. Mhm. Und dann fehlt halt auch die Diskussion und die Sicht, dass ich etwas massiv verändern kann, wenn ich meine Denkweise verändere. Wenn ich jetzt nicht sage, das, was wir intern sehen, ist richtig, sondern die Anforderung vom Kunden ist tatsächlich richtig. Wenn der in 5 Tagen beliefert werden will, kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? An welchen Zeiten, an welchen Stellen verlieren wir die Zeiten und wie müssen wir uns aufbauen? Dazu gehört dann das ganze System. Wie ist der Auftrag? Wo bleibt der Auftrag liegen? Wie viele Schnittstellen habe ich? Und das Schlimme ist ja, dass wir in den Unternehmen extrem viele verborgene Läger haben, nämlich die Informationsläger, wo irgendwelche Rückstände sind. Wenn ich das mal mit Geld bewerten würde, ist das meistens sehr viel mehr, als in einigen Lägern liegt. Aber das sind halt immer wieder diese Prozessakte, die da durchgehen. Und dann reden alle Leute jetzt derzeit über das Thema Digitalisierung. Ich habe mal als Kennzahl eine Digitalisierung-Prozesseffizienz formuliert, die sagt, wie viel Prozent der Durchlaufzeit eines Auftrags ist komplett digital und wie viel ist davon manuell? Und wenn Sie sich den Anteil angucken, dann stellen Sie plötzlich fest, dass weniger als 1% der gesamten Durchlaufzeit digital ist.
1%, das heißt, Vielleicht versuche ich es mal kurz auf uns umzumünzen. Ich habe aber noch eine Frage gleich auch zu dem Thema davor. Da komme ich auf dich gleich zu, Flo. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, 1% ist digital, können Sie das mal im Detail beschreiben, was das bedeutet? Also jetzt hat bei uns kommt ein Auftrag entweder per EDI, also digitalisiert rein, dann ist das schon mal sehr gut. Vielleicht kriegen wir aber auch ein PDF. Dann ist das Medium zwar digital, aber es wird nicht digital verarbeitet, zumindest zum Teil. Wie kann ich die 1% bewerten?
Also die 1% kommen dadurch, dass EDV immer rasend schnell ist. Wenn die EDI ankommt, die nächste Verarbeitung ist ruckzuck. Mhm. Wenn ich jetzt das PDF im Extremfall ausdrucken muss und jemand hämmert die Sachen ein, dann habe ich an der Stelle einen viel längeren Prozess als die EDI-Übernahme. Ja, das heißt, ich kann sofort sehen, das kostet mich so viel Zeit. Und wenn ich einfach die Sachen in Verhältnis setze, allein in dem Schritt können Sie schon sehen, EDI, ja, bis das im System ist, in Millisekunden, ausdrucken, irgendjemand tippt das ein.
Minuten.
Ja, ja. Und da haben Sie schon gleich, 1% ist eine sehr hohe Zahl. Ja, aber genau darum geht es. Wenn wir effizient werden müssen, müssen wir diese Schnittstellen und die manuellen Schnittstellen auslassen. Der typische Weg, ein Auftrag kommt an, Sie kennen das, wenn Sie bei Ihren Lieferanten bestellen, Sie schicken eine Bestellung hin und dann warten und warten Sie, bis eine Auftragsbestätigung kommt. Warum? Weil der nimmt den Auftrag, der hat meistens nicht das EDI, gedruckt er das Ding aus und dann geht das ins System gehackt. Und dann geht es zum Kollegen, der im Excel guckt, wo die entsprechenden Termine gemacht werden. Dann kommen die Termine aus dem Excel zurück. Ich habe da schon die größten Exotenansätze gesehen, um das dann ins System reinzubringen. Und dann kommt irgendwann die Auftragsbestätigung bei Ihnen an. Wenn Sie sich überlegen, wie viel Prozesszeit dort reine Wartezeit ist, und Sie warten eigentlich die ganze Zeit schon auf das Ergebnis, dann ist das einer der Punkte, wo Sie sagen, ja, jeder denkt für sich alleine, aber nicht über die Integration.
Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Meine Frage davor wäre, Flo, wir haben gerade gehört, dass ganz oft das Thema Supply Chain nur drüber geschrieben wird, aber die Firmen machen genau das Gleiche wie davor. Wie würdest du das, also ich gestehe, dass deine Rolle, die vielleicht so begonnen hat, ja, wo wir da beim Abendessen uns mal unterhalten haben, aber wie würdest du denn das heute einschätzen? Wie gut ist das integriert oder wie ganzheitlich wird das gedacht?
Also das kommt ein bisschen auf den Hersteller oder auf den Lieferanten an. Wir haben tatsächlich ganz gute Beispiele, wo wir wirklich eine Vollintegration haben mit Kapazitätsengpassmeldungen, mit digitalen Wiederbeschaffungszeiten, die aus dem System in unser System gebracht werden, die wir vielleicht noch versuchen zu verbessern zum Teil oder vielleicht auch abwägen müssen, was ist denn jetzt halt die bessere Zahl? Ist es die, die von uns errechnet ist anhand der aktuellen Bestellungen oder auch Angebote? Oder ist es das, was eben vom Herstelllieferanten kommt? Wir haben aber auch natürlich Lieferanten, wo wir 0,0 Integration haben, also wo wir keine Verbindung haben mit den Beständen, die aktuell beim Lieferanten auf Lager liegen. Das wäre ja schon das Einfachste, in der Früh einen Report versenden. Eine API-Anbindung wäre vielleicht noch schöner, dass man direkt über die ERP-Systeme zusammenarbeiten kann, weil da stimme ich dem Herrn Becker zu, jede Sekunde, die man sich einsparen kann beim Angebot, bei der Auftragserfassung, bei der Bestellung, bei der Auftragsbestätigung, im gesamten Supply Chain Prozess, die hilft natürlich, weil wir können in der Logistik sehr viel Sekunden und Minuten einsparen, aber wenn wir es davor und in dem Auftragserfassungsprozess einfach schon verlieren, dann haben wir zwar eine zuverlässige und schnelle Lieferung und haben aber trotzdem diese End-zu-Ende Digitalisierung nicht erreicht.
Also was mir gerade in dem Gespräch klar geworden ist, ist das Thema Warten, habe ich bei meiner, ich sag mal, Digitalisierungsbetrachtung gar nicht so auf dem Schirm und es ist ja wirklich so, wir warten teilweise sehr lange und sehr viel und das macht uns kirre. Jetzt würde ich nochmal schnell einen Sprung kurz zurück. Sie haben davon gesprochen, dass eine der Hauptthemen ist, dass Supply Chain Management falsch verstanden wird oder halt nicht end-to-end betrachtet wird. Wie können wir jetzt versuchen, das eigentlich zu unterstützen? Weil ich glaube, dass es ja viele Firmen gibt, die sehen, dass es in dem Bereich einen Handlungsbedarf gibt, aber wie bringen wir das praktisch ins Land? Das ist ja schon ein wichtiges Thema.
Die Frage ist ja immer, was verstehe ich unter Supply Chain? Ja, ich bin ja schon froh, wenn jemand nicht die Supply Line, also den Einkauf darunter versteht, sondern wirklich den Prozess von dem Zeitpunkt, wo der Kundenauftrag reinkommt, bis der Kundenauftrag beliefert ist. Und dass ich an der Stelle diese Verantwortung als Prozesskette in einem Verantwortungsbereich habe, der sich dann runtergliedern kann in unterschiedliche Bereiche wie den Versand, die Produktion und den dispositiven Einkauf, dass ich halt tatsächlich die ausführenden Prozesse in einer sinnvollen Achse und Betrachtung habe. Ich komme halt aus einer Diskussion, die sehr stark von dem Score-Modell geprägt ist, mit einem alten Punkten Source, Make, Deliver und der klaren Vorstellung Sell One, Make One, Buy One. Und in dem Moment, wo ich diese Vorstellung reinbringe, dann habe ich plötzlich einen ganz anderen Weg, um in eine Prozesse reinzugehen. Nehmen wir Beispiel, wir hatten vorhin darüber geredet und ich hatte wieder geschmunzelt. Sie optimieren Ihre Einkäufe nach Staffelpreisen. Ja, das ist unter ein anderem, ganz ja. typischer Weg, wie ich Bullwhip-Effekt in der Supply Chain schaffe, der vollkommen unnötig ist. Ja, ich habe eine nicht auf die Supply Chain ausgerichtete Optimierung, irgendwelche Staffelpreise. Ja, plötzlich bestellt jemand 500 Stück, obwohl er nur 30 Stück braucht. Beim Lieferanten kommt ein Riesenbedarf an und dann jahrelang nichts. Weil bis ich die Dinger verbraucht habe, vergeht seine Zeit. Wenn ich aber mit dem Lieferanten vereinbaren würde, ich mache einen Mengenkontrakt über das Jahr und darauf kriege ich meinen Preis, oder ich mache eine Jahresstaffel und beschaffe, was ich benötige, habe ich plötzlich für alle Beteiligten einen sehr viel niedrigen Weg. Ich habe das Thema Bullwhip an keiner Stelle und ich ziehe das durch. Mhm. Aber allein dadurch, dass wir dieses Thema Staffelpreise haben, haben wir einen wunderbaren Punkt, wo wir unsere Supply Chain darauf optimieren, mit anderen Optimierungen umzugehen, die eigentlich unsinnig sind. Entschuldigung, also der Staffelpreis ist ja eigentlich gedacht, ich habe beim anderen weniger Aufwand. Ja, das ist aber ja auch in dem Punkt, ich muss das Teil anlegen, den Auftrag legen. In dem Moment, wo ich den Prozess dahinter automatisieren kann, sind die Transaktionskosten nicht so, dass die Staffelpreise in irgendeiner Form gerechtfertigt werden. Ich habe in keinem Fall wirklich irgendwo erlebt, dass mir jemand eine klare, aus der Supply Chain kommende Begründung für die Staffelpreise geben kann.
Ja, das verstehe ich. Also
ich wollte nur darauf antworten, weil ich bei ganz vielen unserer Hersteller dazu stimmen würde. Aber wir haben auch Ausnahmen, wo wir tatsächlich geschafft haben, indem die Logistikverantwortlichen miteinander kommuniziert haben und hier vor Ort waren, wir geschafft haben, das auf die Handling-Units wirklich runterzubrechen und wir dann geschafft haben, wirklich diese Mengen einzukaufen, die nur noch einmal angegriffen werden müssen. Und dann, das wäre das, wenn das mehr Mensch oder mehr Hersteller verstanden hätten, dann
wären wir... Das ist jetzt nicht Staffelpreis.
Ja, ja, genau.
Das ist...
Ja.
Ein zweiter
Behältergröße. Ja. Was ist die Vielfache von der Behältergröße? Genau. Die Abstimmung zweier Partner untereinander. Wie kann ich das Handling beim Lieferanten? Der braucht nämlich nicht umpacken.
Ja.
Und ein anderer Punkt muss das sein. Ich nehme ein ganz dummes Beispiel. Ja? Ich habe irgendwo neulich Kopierpapier bestellt. 5000 Stück. Wunderbar, schöner Preis für 5.000 Stück. Aber ich habe 6.000 bestellt, zwei Pakete mehr, weil dann die Versandkosten entfallen sind. Was das für zusätzlichen Aufwand auf allen Seiten normalerweise bedeutet, kann man sich prima vorstellen und zeigt, wie unsinnig viele dieser Optimierungen, die auf Preise oder ähnliche Dinge ausgerichtet sind. Und deshalb sage ich, ich brauche ein Supply Chain-Denken. Ich muss mir Gedanken darüber machen, genau wie Sie sagen, das ist der volle Behälter, das sind die Mengen, die sinnvoll einzukaufen sind, wenn ich einen regelmäßigen Bedarf habe. Wenn ich keinen regelmäßigen Bedarf habe, ist es viel, viel sinnvoller, die richtige Menge zu kaufen und nichts auf Lager zu legen. Aber ja, dazu muss ich wissen, was ich das bin. Bei regelmäßig kommen Artikel, Behälter vollkommen auszufüllen und möglichst den gleichen Behälter an beiden Seiten zu nutzen, wäre das Optimale.
Ein Gedanke, der mir da aber kommt, ist tatsächlich, also wir haben natürlich oft, wir haben Staffel, wir haben die Konditionierung bei uns im Großhandelsgeschäft ist unglaublich. Also wir haben teilweise für ein und dasselbe Produkt sicher 300 verschiedene Preise. Was wir aber uns überlegen könnten, Flo, ist, dass wenn wir das Thema, wir wollen zum Beispiel einen Staffelpreis nutzen, um den wirtschaftlichen Vorteil zu haben, dass wir aber zum Beispiel ja auch nochmal über das Thema, was bekommen wir denn, wenn wir trotzdem kontinuierlich rückmelden, was wir verbrauchen, sodass es eben keine Blackbox ist. Weil
bei den Daten.
Das Lustige ist tatsächlich, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann ist es so, dass wir sagen, bitte bestell nicht eine Palette im Jahr, weil wir wissen dann ein Jahr lang nicht, was bei dir passiert, sondern bestell bitte jede Woche eine kleine Menge. Und eigentlich könnten wir dieses Thema Supply Chain orientiert auch mit unseren Lieferanten nochmal versuchen anzugehen.
Ja. Das ist viel, viel einfacher, das mit den Lieferanten anzugehen, als das Kunden zu verkaufen. Leider ist es so, weil sie dort in der besseren Verhandlungsposition normalerweise sind. Ja? Also deshalb würde ich Ihnen dringend empfehlen, gucken sich das im Einkauf an, weil es an der Stelle sicher Dinge macht. Aber das ist halt nur ein typisches Beispiel.
Ja, aber das trifft ganz gut.
Die Supply Chain nicht als Supply Chain gedacht wird, sondern jedes Unternehmen hat irgendwelche internen Optimierungen, die eigentlich allen anderen Prozessen entgegenstehen. Und ich habe so viele Komplexität überall aufgebaut, dass ich gar nicht das so weiter runterschichten kann, dass ich sage, hey, wenn ich das haben will, wäre das viel, viel einfacher. Ich habe das schöne Beispiel von einem Teil, zwei Stück als Gleichteil, jedem Produkt, was gebaut wurde, die Stückzahl, die pro Woche verbraucht war, war 100% einfach vorhersehbar. In der Woche sind 60 Stück verbraucht worden, 120 Stück laufen pro Woche und ich kann das in der entsprechenden Menge sehen. Jetzt war der Staffelpreis bei 500 und ja, der Lieferant hat dann Aufträge über 500 Stück gekriegt oder dann auch schon mal über 1000 Stück, obwohl kontinuierlich 120 Stück verbraucht wurden. Ja, wenn ich 1000 Stück habe, habe ich fast 10 Wochen Lagerbestand da. Aber das kam halt, weil intern immer nur der volle Behälter dann in die Linien gebracht waren. Das waren zwei Linien und war zufällig zur gleichen Zeit aus, also war der Bedarf da und alle haben sich aufgeregt, wir haben das Teil nicht. Dabei hatten sie intern genügend Teile, sie hätten einfach nur die Kiste umschütten müssen. Ja, geht aber im SAP nicht, weil ich dann erstmal zurückgelagert hätte, wieder alles lagern müssen und sonstige Dinge. Aber ich habe einfach durch diese Optimierung meine Supply Chain komplett aus dem Ruder gebracht. So, und damit haben wir eigentlich ein Problem, dass dann in jeder Stufe danach noch schlimmer wird. Ja?
Und wenn Sie jetzt vorher, haben Sie von dem Score-Modell gesprochen, können Sie das nochmal kurz für mich erklären, weil habe ich spontan mein Geschäftsmodell hinterfragt. Was ist das Score-Modell genau?
Und also das, am Anfang, als das Thema Supply Chain aufkam, gab es einen Konsortium, das sich zusammengesetzt hat, um zu versuchen, mal grundlegende Strukturen von der Supply Chain zu diskutieren. Das war eine Gruppe, die aus verschiedenen Anwendern bestand und die dann an der Stelle gesagt haben, okay, mein Prozess besteht aus vier wesentlichen Elementen am Anfang. Dein Planprozess, dann gibt es das Thema Deliver, liefern, produzieren, herstellen und dazu waren dann unterschiedliche Prozessklassen definiert, die dieses Prozesse sehr, sehr deutlich beschreiben. Und ich kann jetzt eine Supply Chain für alle Partner mit diesem Modell machen. Sie hätten jetzt zum Beispiel das Thema produzieren nicht, typischerweise. In manchen Stellen, ihr Umpacken würde schon unter das Thema produzieren dort teilweise passen. Aber damit kann ich jetzt eine Prozesskette sehr, sehr sauber und einfach beschreiben. Und dann kann ich sagen, okay, was sind jetzt die Anforderungen, die ich jetzt untereinander stelle? Das Modell hat viele Denkanstöße für die Supply Chain gegeben, hat aber extrem viele offene Punkte, weil es halt nicht so durchgängig ist und nicht von oben bis unten bis zur Wertstromanalyse in den Prozess runtergeht, aber viele strategische Gedanken auf einer sehr viel höheren Ebene strukturieren kann. Ja, was ist meine Rolle in der Supply Chain? Was ist das, was ich machen will? Was ist die industrielle Logik, die ich jetzt da habe? Was ist die Wertschöpfung, die ich in diese Supply Chain reinbringe? Und damit kann ich mit der richtigen Anwendung dieser Sachen sehr, sehr schön etwas sagen. Deshalb brauchen Sie keine Angst zu haben, sondern das ist einfach erstmal ein Weg, um allen gemeinsam zu erklären, hey, so läuft der Prozess. Und jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich auf einen Zielprozess rausgehe, wie arbeite ich da? Und wie gesagt, das Problem, was wir in der Supply Chain haben, ist zum einen mal, dass wir die außengehende Komplexität haben und das andere, dass wir zu plangesteuert sind.
Was heißt plangesteuert in dem Fall?
Wir machen alles über unser ERP. Unser ERP rechnet aus, was wir in 3 Monaten machen wollen. Kanban heißt ja eigentlich, ich ziehe. Mhm. Ich ziehe meinen Bedarf. Heißt aber nicht, dass ich den Bedarf, die Produktion so genau plane, sondern die nächste Karte erklärt mir, welche Variante ich produzieren will. Wenn ich mir das Modell Dell angucke, die ja mit dem Thema Build to Order diejenigen waren, die dieses Modell optimiert haben, die haben die Komponenten geplant, haben gesagt, okay, das muss ich haben. Was für ein Produkt ich damit mache, ist doch vollkommen
wurscht.
Wurscht, ja? Mhm. Der Mensch kriegt die Teile hingestellt, der baut die zusammen und dann kommt diese Variante da draus. Die haben in 2 Tagen jeden beliebigen Computer zusammenbauen können und haben sich darauf konzentriert, dass die Komponenten da waren. Das geht in vielen anderen Bereichen auch, aber ist eine ganz andere Denke, als zu sagen, ja, ich muss jetzt warten, bis der Auftrag kommt und dann fange ich an, die Teile zu bestellen. Für die Variante ist das Teil nicht da. Da rufe ich dann hier bei Ludwig Meister an. Die sagen mir, in 36 Tagen kannst du das Teil haben und dann kann ich einplanen in 36 Tagen. Wenn ich aber weiß, das ist mein Angebot und ich sage jetzt, dieses Teil habe ich zumindest mit Ludwig Meister so abgesprochen, dass dort 10 Teile im Vorrat sind und ich weiß, dass ich in 2 Tagen kriegen kann, dann weiß ich, dass ich eigentlich den Auftrag annehmen kann und in 5 Tagen bestätigen kann. Mhm. Und dann fällt diese ganze Exelei hinterher weg, wenn ich mir die Gedanken habe, wie arbeite ich. Und deshalb rede ich immer über das Thema kundenzentrierte Supply Chain. Was will ich? Was ist tatsächlich relevant? Und was muss ich tun? Und diese Diskussion ist halt...
Ja, so. Bei diesem Modell fällt mir nur mal ein, also das, was wir ja kundenseitig bei unseren Lieferanten haben, die Wichtigkeit ist für mich, dass man beim Kunden auch jemand sitzen hat, der empfänglich ist und sagt, hey, eure Bestandsdaten und eure Transparenz, die ihr anbieten könnt, die möchte ich auch und die kann ich bei uns auch ins System integrieren. Weil wenn der Teil nämlich fehlt, dann können wir zwar einen Mehrwert bieten, aber es ist irgendwie schwierig, den rüberzubringen. Aber ansonsten finde ich, ist der Ansatz natürlich sinnvoll. Ja.
Also wir haben tatsächlich Stand heute oft das Thema, dass wir eigentlich Sachen zur Verfügung stellen könnten, die schon helfen würden, die Transparenz zu erhöhen. Aber wir haben viele Kunden, die es eigentlich Stand heute noch nicht interessiert. Also wenn ich jetzt eine Kundenumfrage mache, ist ganz oft Preis und das zweite ist Verfügbarkeit Stand heute. Und Verfügbarkeit Stand heute, das habe ich jetzt in dem Gespräch schon gemerkt, die kann ich natürlich sehr teuer herstellen, was wir mit Sicherheit mit viel Aufwand in manchen Bereichen machen. Ich kann versuchen, die smarter zu machen, aber wenn das eigentlich die einzigen beiden Entscheidungskriterien sind, wird es schwierig, Supply Chain ganzheitlich zu denken. Also das ist schon ein Thema irgendwie.
Ja, ja, okay, aber Preis, ich bin extrem irritiert über diese Diskussion Preis. Ja. Nehmen wir das Beispiel. Ich habe mal eine Analyse über das Einkaufsvolumen bei einem Unternehmen gemacht und habe mir angeguckt, was war der durchschnittliche Bestellwert, der im Jahr war. Der war schön. Aber dann habe ich mir mal den Longtail, also alle anderen Bestellungen angeguckt und habe gesagt, ja okay, wir haben festgestellt, dass 40% der Bestellungen unter 50 Euro waren. Das heißt, die Transaktionskosten waren in dem Fall um ein Vielfaches höher als der Einkaufswert. Mhm. Und das, ja, aber wir fassen ja die Bestellungen zusammen und da werden mehr in Detail. Nein, da kommen die Hälfte der Bestellungen oder 40% der Lieferungen im Wareneingang an für Sachen, die da drin nicht sind. Und deshalb ist diese Diskussion Preis, ja, eine der schlimmsten Probleme, die wir in der Supply Chain haben, ist diese berühmte Hidden Factory. Warum sind wir Hidden Factory? Weil, wie kalkuliert unser Kunde? Materialpreis plus direkter Lohn und alles andere ist in Zuschlägen versteckt. Und alles andere und die Supply Chain ist all das andere. Das ist in diesen Zuschlägen versteckt. Das ist diese verborgene Fabrik, in der die ganzen Kosten sind. Und weil alle in dieser fehlerhaften Kalkulation sind, hier sind meine Materialpreise, ist der Druck dort, ja, dass die gar nicht merken, dass sie Lagerbestand in unendlicher Größe aufgebaut haben von C-Teilen. Wenn sie einfach mal über die C-Teile in einem normalen Unternehmen gehen und gucken, was da für ein Wert drin ist, das passt überhaupt nicht zusammen zu dem, was da an den Stellen gehandhabt wird. Also ich bin an der Stelle...
Das ist bei uns übrigens mit Sicherheit auch so, dass wir in vielen Produktbereichen Bestände da haben. Also der Flo hat zwar bestellt, aber das ist einfach, da gibt es sicher Bereiche, wo wir auch vollkommen overstockt sind.
Ja. Ein guter Freund von mir sagt immer, Lager sind nicht autorisierte Investitionen. Ich finde den Spruch gut und ich kann auch nur sagen, ja, jeder Planungsfehler endet im Lager. Ja? Ich habe mich verschätzt, das landet im Lager. Ich habe aber nicht den Weg wieder zurückzugehen. Ja. Und deshalb ist einfach die Frage, muss ich das tatsächlich so ausführen oder gibt es einen Schritt davor, wo ich jetzt an der Stelle ohne Staffelpreise, die führen nämlich dazu, dass ich viel zu viel bestelle oder irgendetwas mache. Also von daher, ja.
Gibt es da noch aus Ihrer Forschung oder aus den Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Ansätze, um diese Transparenz, sei es auch wenn wir Transaktionskosten zum Beispiel für den Kunden berechnen würden, weiterzugeben und auf so einem Ansatz auch weiter zusammenzuarbeiten? Oder ist das schon zu weit gedacht und da müssen wir davor noch andere Baustellen loswerden?
Wie gesagt, in dem Moment, wo Sie anfangen, über die Supply Chain als Prozessmodell nachzudenken, stellen Sie fest, ja, Information hat einen Wert, ja. Ich frage immer viele Unternehmen, was ist dein Return on Digitization? Was hast du davon? Und dann kriege ich halt die blöde Antwort, ja, keiner hat bei uns ausgerechnet, was jetzt das SAP-Upgrade gekostet hat. Das hat jetzt unsere Mannschaft 3 Jahre beschäftigt und wir haben nichts gemacht, außer eine neue SAP-Version eingeführt und sind nicht besser geworden, ja. Und gerade weil einfach dieses Verständnis nicht da ist, dass man nicht um die Prozesse sich kümmern muss, dass man gucken muss, welche Information ist wertvoll und wie kann ich die nutzen. Deshalb haben viele Probleme mit dem Thema Supply Chain. Deshalb sage ich diese böse Aussage, die Leute kümmern sich nicht. Da ist einfach nur das Label Supply Chain draufgepackt und nicht das Verständnis. Ja, ich muss Material durch Informationen ersetzen und ich muss an der Stelle mir gucken, wie kann ich die Reaktionszeit erreichen, die ich im Markt brauche.
Also da habe ich zwei Gedanken auf jeden Fall dazu. Also wir haben auf jeden Fall Kunden, wo uns das schon sehr gut gelingt, wo wir auch sehr gut integriert sind und die das auch schon leben. Und da geht es tatsächlich auch nicht nur um den Preis, sondern die wissen auch, was TCO, also Total Cost of Ownership ist und die kennen auch die Nebenkosten. Also dementsprechend vielleicht noch ein Satz weiter. Also es wäre auf jeden Fall auch in unserem Sinne, wenn Sie erfolgreich sind mit Ihrer Mission, dass Sie mehr Menschen dazu bringen, Supply Chain ganzheitlich zu denken. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ist es ein deutsches Problem, weil wir so preisfixiert sind? Also ich sag mal, eine Butter kostet so und so viel. Das weiß jeder bei Lidl und Aldi. Das ist der Kampfpreis, der Leuchtturmartikel. Ist das ein deutsches Problem oder ist das auf der ganzen Welt so? Könnte da eine Einschätzung geben?
Wir leben in einer globalen Supply Chain und wir wissen, wie andere Leute ticken. Die Chinesen ticken komplett anders als viele Deutsche. Chinesen fangen einen Auftrag nur an, wenn alle Materialien da sind. Und selbst wenn sie 2 Monate arbeiten, muss erst das Material da sein, bevor die tatsächlich anfangen, irgendetwas zu machen. Die haben ein Problem wirklich der Koordination. Die sind sehr auf Augen, physisch und ähnliche Dinge ausgerichtet. Das, was wir in Amerika sehen, ist, die Supply Chain ist sehr viel weniger komplex. Der Ausbildungsstand dort ist sehr viel niedriger. Und deshalb gibt es dort sehr viel stärker die Zentralisierung, die zentralisierte Planung. Und wir haben in Deutschland ein sehr hohes Ausbildungsniveau, auch in der Produktion, wo Dispositionstätigkeiten sehr dezentral und dann auch in der Produktion die Produktionssteuerung sehr dezentral gemacht wird. Und das sind 2 sehr unterschiedliche Ansätze. Und damit hat man in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedliche Prozesse. Aber leider haben wir nur eine Art von ERP-Lösung, die für beide Ansätze nicht richtig 100% funktioniert. Und ich bin ein böser Mensch, der immer sagt, ja, ich finde, SAP ist eine tolle Softwarelösung, aber auch gleichzeitig SAP ist die schlechteste Softwarelösung, weil die ganzen Algorithmen, die da drin sind, sind über 30 Jahre alt und haben sich nie wirklich aktualisiert und sind an irgendwelche Supply Chain Gedanken angepasst worden.
Mhm. Und SAP ist natürlich bei vielen Produktionskonzernen und Riesenfirmen im Einsatz und definiert dadurch ja auch den Marktstandard. Also wir machen immer den bösen Witz, es ist noch niemand gefeuert worden für die Entscheidung, SAP oder Salesforce einzuführen. Und wir sind da bei beiden, haben wir teilweise unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht noch, sag ich mal, zum Abschluss, oder Flo, hattest du noch eine Frage?
Nee, aber was ich für uns mitnehme, ist zum einen die Kundenzentriertheit, die wir versuchen müssen, in der Strategie wirklich ganz deutlich hervorzuheben, was wir vielleicht auch zum Teil schon machen, aber auch in allen Supply Chain Themen und gleichzeitig versuchen, Sie hatten gesagt, Daten haben einen Wert, IT hat einen Wert, das nochmal wirklich zu bewerten für uns und das auch wirklich in unsere Planungs- und Strategiegedanken einfließen zu lassen und auch irgendwann zu versuchen, diesen Mehrwert zu verkaufen oder zumindest auf Basis dieser Daten auch mit dem Kunden gemeinsam zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also das, denke ich, kann man schon als Ziele mitnehmen, ja.
Auf jeden Fall. Also das waren für mich auch Aspekte, die sehr interessant sind. Was ich noch so mich ein bisschen frage bei der ganzen Diskussion, wir haben ja auf der einen Seite, wenn ich auf die Supply Chain schaue, ich habe Materialflüsse, Informationsfluss und Finanzfluss. Und dann, also jetzt halt aus meiner Perspektive als Großhändler, ich habe einmal die Endkunden oder die Kunden, die Maschinen produzieren, ich habe die Hersteller. Und wir sind da irgendwie in einem, ich sag mal, teilweise sehr blöden Sandwich-Verhältnis, weil wir auf der einen Seite, also wir haben jetzt 300 Mitarbeiter, aber wir sprechen da mit Konzernen, wo, keine Ahnung, 10.000 Leute oder 50.000 Leute arbeiten. Und da tun wir auf der Lieferantenseite uns schwer, ich sag mal wirklich Supply Chain Design Themen anzusprechen. Weil da muss man schon den richtigen Menschen an der richtigen Stelle erwischen, am richtigen Tag und zur richtigen Uhrzeit, sage ich mal, wo das irgendwie gerade ein echtes Problem löst. Wie sehen Sie das oder wie haben Sie da eine Idee, wie wir vielleicht da in unsere Sandwich-Position, wie man das versuchen kann, noch ein bisschen aufzulösen? Oder können Sie das nachvollziehen als allererstes also, mal?
Ja, erstens, ich kann dieses Sandwich-Position immer nachdenken. Jedes Unternehmen denkt, ich kann nichts mit meinem Kunden machen. Jeder sagt, ich kann nichts mit meinen Lieferanten machen, weil ich so klein bin. Ja. Mhm. Ja, ich brauche jemanden, der auch für das Thema Supply Chain brennt. Ja, ich brauche jemanden, der auch gewillt ist, andere Dinge anzugehen. Ja, ich sage jetzt mal, in den meisten Unternehmen gibt es zwei Arten von Leuten. Es gibt den Feuerwehrmann und es gibt den Dirigenten. Der Feuerwehrmann ist derjenige, der sagt, oh, die Lieferung ist zu spät, der macht alles, um die Lieferung noch schneller ranzubringen. Und dann wird er gefeiert. Dass er dabei noch 5 andere Aufträge verschoben hat und all die Dinge gemacht hat. Vollkommen egal, weil am nächsten Tag ist er wieder der Held. Ja, das sind die typischen Supply Chain Helden in vielen Unternehmen. Mhm. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen denjenigen, der da hingeht und sagt, ich bin der Dirigent, ich übe das jetzt mal, ich gucke mir an, was ist das Problem. Ich höre mir das an, oh, der Geiger spielt nicht richtig, red mit dem, dass der an der Stelle lauter spielt, damit hinterher das Gesamtergebnis spielt. Und diese Funktion, dieses Supply Chain Dirigenten, die ist in den wenigsten Unternehmen da. Wenn Sie so jemanden finden, mit dem können Sie eine ganze Menge machen und mit dem können Sie wunderbar einen Pilot machen und dann können Sie diesen Pilot auch an andere Leute weiterbringen. Aber Sie brauchen, wir hatten vorhin schon gesprochen, lieber ausprobieren, und nicht Theorie. Sie brauchen tatsächlich das Beispiel und das Beispiel, das funktioniert und das Beispiel, über das Sie immer wieder reden können, weil es dann mit dem Beispiel auch andere erzeugen können. Und mit dem Sandwich, ja, jedes Sandwich hat eine Schokoladenseite und die Dinge, die Sie angehen können, ist leider in dem Fall nicht die Seite zum Kunden, sondern die Seite zum Lieferanten, die Sie angehen können. An der Stelle können Sie erstmal etwas machen. Und da können Sie auch zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen Lieferant und Kunde arbeiten können. Das können Sie sozusagen genauso dann hinterher auf Ihre Kunden übertragen. Wenn ihr das so macht wie wir, seid ihr da besser. Und bei Ihnen habe ich zumindest mitbekommen, dass Sie sehr stark zum Kunden orientiert sind. Aber vielleicht überlegen Sie, dass Sie auch ein bisschen stärker nochmal auf den Lieferanten eingehen, weil Sie an der Stelle viele, viele Aspekte noch erreichen können.
Ja, das heißt, Supply Chain Ansprechpartner finden, die dafür brennen, Success Stories kreieren und mit denen dann auch die Kunden überzeugen, kann ich mir
gut vorstellen. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg.
Ja.
Ja, das ist aus meiner Sicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für die Gedankenanstöße. Vielen Dank auch für das ganze Feedback während dem Rundgang. War auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn einer von den Hörerinnen und Hörern noch Fragen hat oder Themen hat, die wir vielleicht mal im Nachgang nochmal in einer Folge besprechen sollen, können Sie sich immer gerne melden an max@supplychainhelden.de und ich würde dann mich beim nächsten Besuch in Berlin gerne melden und wir bedanken uns auf jeden Fall für Ihre Teilnahme. Danke.
Vielen Dank. Spannende Diskussion und wie gesagt, denkt an die Supply Chain als System. Als System ist die Supply Chain ein großer Erfolg. Erfolg für die Mitarbeiter, weil die Arbeit einfacher ist. Erfolg für die Anteilseigner und Erfolg für die Kunden. Und das ist das, was mich für die Supply Chain brennen lässt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Danke, Herr Becker.